Moin moin, hallo und herzlich willkommen zur Dezemberfolge von Konterpass. Ich bin Tilman Gebhardt.
Ich bin Jan Kadochwill.
Und produziert wird der Podcast weiterhin von Pascal Riedel, der als einziger von drei Konterpass-Mitgliedern nicht krank ist.
Ja, es ist irgendwie ist Konterpass angeschlagen. Dabei haben wir uns vorgenommen, wir machen es uns hier so richtig schön wonnig und warm und so schön zwischen Weihnachten und Silvester. Und jetzt haben wir uns irgendwie so kränklich ans Mikrofon geschleppt. Ich hochgedopt und fit gespritzt. Es geht noch. Ich war tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten so richtig stolz auf mich, weil um mich herum, gerade dank meines Kollegen Brinzel, der seine zwei Bazillenschleudern zu Hause hat, ich habe mich immer weggeduckt vor den ganzen Viren im Büro, wie im Matrix, flogen die so an mir vorbei wie Pfeile. Und ich dachte mir, wie stolz ich bin. Und jetzt hat es mich tatsächlich, auch erwischt. Aber wir sind zäh, oder? Wir sind, ich bin zäh wie eine tschechische Weihnachtsente und du wahrscheinlich auch und deshalb ziehen wir es durch.
Du bist auf jeden Fall zäh, also du kommst ja gerade aus der Kacke quasi raus, ich habe das Gefühl, ich schlitter gerade rein. Also bei mir ging es heute Morgen los mit Husten und der Leistungsabfall ist rapide gewesen im Laufe des Tages. Ich bin gespannt, wie die nächsten Tage so werden. Vielleicht, wir klopfen dreimal aufs Holz, vielleicht erwische ich es ja auch gar nicht. Aber ich bin auf jeden Fall richtig übel am Husten die ganze Zeit schon. Das wird dem geneigten Hörer und der geneigten Hörerin vielleicht nicht auffallen, weil Pascal vermutlich ungefähr 5000 hustende Geräusche rauskürzen muss. Aber ich bin gespannt. Jan, was haben wir heute vor?
Wir haben einiges vor. Und zwar setzen wir uns mit dem Champions Cup auseinander. Der steht nämlich im Januar mit seinen Finals an. Dann gibt's News zu einer ganz neuen und unter einem seltsamen Zeitdruck ausgerufenen 3-gegen-3 WM. Dann schauen wir uns mal WhatsApp Bundesliga an, wie es in den deutschen Königsklassen und Königinnenklassen weiterging. Dann gönnen wir uns einen großen Rückblick auf die Damen-WM in Singapur. Da gibt es einiges zu erzählen. Und wir formulieren fünf Wünsche, die wir an Floorball, an den Verband, an uns, an euch alle für das kommende Jahr haben. Und ganz zum Abschluss finden wir auch den Namen für ein ganz bestimmtes Maskottchen aus dem Norden, denn das war die Mission für dieses Mal. Insofern ist das Programm prall gefüllt und ich schlage vor, wir legen los.
Und wie immer fangen wir an mit unserer kleinen News-Sektion zum Jahresabschluss. News Nummer 1, mal wieder Champions Cup, ist vermutlich das vorletzte Mal in dieser Saison, dass wir über den Champions Cup reden werden. Und zwar ist das Champions Cup-Finale terminiert worden. Die Damen spielen am 26.01., das ist ein Freitag, in der Wallenstam Arena in Göteborg. Also Pixbo als Heimmannschaft gegen Torengruppen. Und die Herren spielen einen Tag danach, am 27.01. am Samstag, in der UNIP Arena in Prag. Da ist dann entsprechend Tatran die Heimmannschaft und Falun wird vorbeikommen.
Also wir haben ja eine verhältnismäßig ambivalente Beziehung zu diesem Wettbewerb, vorsichtig gesagt. Das haben wir, glaube ich, in den vergangenen Episoden schon deutlich gemacht. Und ich war diesmal etwas überrascht. Der tschechische Verband meldete ganz stolz, dass das Champions Cup-Finale der Herren binnen einer Minute ausverkauft war. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, wahrscheinlich haben wir das verpennt, dass das eine größere Sache ist, als es sich subjektiv anfühlt. Dann habe ich aber weitergelesen und festgestellt, dass diese Unip-Arena, das ist ja diese kleinere Czech-Open-Hauptarena für 1300 Zuschauer. Und das finde ich dann wiederum für, also analog gesehen, so das Finale der Champions League in dieser Sportart, sehr kompakt. Und dass man dann zu derselben Zeit, also zumindest am selben Wochenende, an einem anderen Tag, an einem anderen Ort das Damenfinale ausrichtet. Also was Impact und was Effizienz angeht, ich verstehe diesen Wettbewerb weiter nicht. Aber
also ja. Ich glaube, dass sie tatsächlich nach wie vor so ein bisschen die Nachhaltigkeit beziehungsweise die Einnahmenmaximierung im Vordergrund steht und nicht unbedingt Reichweite oder cooles Prestige-Event produzieren oder sowas in der Richtung, ne? Weil auch hier ist es jetzt ja so, also wenn man es gemacht hätte, wie du gesagt hast, dann hätte es ja unterm Strich vermutlich weniger Einnahmen gegeben, ne? Also hätte einer von den vier Vereinen ausgerichtet, aber es ist halt die Frage, ob die dann doppelt so viele Leute angezogen hätten, die bereit sind, Tickets zu bezahlen, wie wenn man es jetzt aufsplittet auf die beiden Vereine. Und ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, auch hier ist es ja wieder, es ist kein neutraler Ort oder so, sondern es ist wieder jeweils eins der beiden Teams Ausrichter. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das festgelegt worden ist, welches von den beiden Teams jetzt Ausrichter ist. Also ob die sich quasi gütlich geeinigt haben. Wenn ja, müssen sie aus meiner Sicht auch eindeutig die Einnahmen splitten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sowas machen. Oder ob Lose gezogen worden sind, weil der Weg, sich zu qualifizieren, war ja der gleiche. Ja, also beide haben ja einfach Viertelfinale, Halbfinale gespielt und sind jetzt im Finale. Von daher, daran kann es ja irgendwie nicht gelegen haben. Also wie gesagt, ich habe den Eindruck, hier geht's immer noch um so ein bisschen Nachhaltigkeit, Einnahmenmaximierung, wie auch immer man das dann nennen möchte, sodass die Teams auf jeden Fall kein Minus mehr mit dem Champions Cup machen, wie es ja lange der Fall gewesen ist. Und ich muss sagen, wir sind ja beide nicht so Verfechter von den Streamgebühren, also von diesem Pay-Per-View-Modell, was die LFF mittlerweile fährt. Ich muss sagen, dass ich die beiden Partien schon einigermaßen spannend finde und mir schon vorstellen kann, dafür mal 3, 5, keine Ahnung, wie viel Euro das mittlerweile kostet, hinzulegen. Also Pixbo gegen Torengruppen ist ja immer dieses Dauerfinale in Schweden gewesen in den letzten Jahren. Könnte mir vorstellen, dass es spannend wird, auch wenn Torengruppen natürlich großer Favorit ist. Und Tatran versus Falun, also den Vergleich Tschechien Schweden auf Vereinsebene hat man ja eigentlich nie, wenn man sich jetzt nicht die Czech Open anguckt. Und bei den Czech Open ist es ja immer auch, also es ist halt Vorbereitungsturnier, ne? Da sind immer alle möglichen Nachwuchsspieler dabei. Ist immer die Frage, wie repräsentativ das ist. Von daher, ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass ich mir an diesem Wochenende das ein oder andere von den beiden Spielen angucke.
Ich glaube, ich habe Regionalligaspieltag gegen Rangsdorf, also das würde nicht klappen.
Ja, du, man muss ja, wollte ich gerade sagen, man muss ja auch einfach Prioritäten setzen, ne? Das ist einfach so. Okay, und dann kommen wir vom einen internationalen Wettbewerb direkt zum nächsten. Und zwar wurde eine 3-gegen-3 Weltmeisterschaft angekündigt. Wir haben, glaube ich, in unserer letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, dass die IFF nicht nur dieses 5-gegen-5 Modell, also Großfeld bzw. 6-gegen-6, eigentlich muss man die Torhüter ja mitzählen, aber sie nennen es offiziell 5-gegen-5 bzw. 3-gegen-3, dass sie auch das 3-gegen-3 Format, also quasi Kleinfeld, pushen möchten. Und pushen ist das eine Wort dafür, direkt richtig groß aufziehen ist irgendwie das andere. Und zwar wurde das jetzt terminiert, es soll parallel zur U19-Weltmeisterschaft der Damen in Lahti in Finnland eben diese Weltmeisterschaft geben. Und zwar soll die ausgespielt werden am 11. und 12. Mai und sowohl in der Damen- als auch in der Herrenkategorie. Gespielt wird eben auf Kleinfeld. Ich weiß gar nicht, ob das Feld noch ein bisschen kleiner ist sogar. Das sah in dem einen Video, was ich gesehen habe, ein bisschen so aus. 3-gegen-3 Feldspieler, beziehungsweise 4-gegen-4, wenn man Goalies mitzählt. Und nur 2x10 Minuten. Also das scheint wirklich darauf angelegt zu sein, dass man Spiel hintereinander durchziehen kann, sodass die Weltmeisterschaft tatsächlich einfach nur diese 2 Tage braucht. Und Weltmeisterschaft, man denkt ja direkt immer an Nationen, so nach dem Motto Deutschland spielt mit und Schweden und keine Ahnung. Ich glaube, man kann aber tatsächlich einfach Teams stellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar können je Kategorie, also Damen und Herren, 2 Teams aus jeder Nation hin. Also im Prinzip können sich einfach bei uns Floorballspieler zusammen oder Spielerinnen auch zusammenziehen, sich anmelden und dann gibt's vielleicht Qualifikationsturniere oder auch nicht. Und dann kann man da hinfahren oder auch nicht, wenn man sich qualifiziert. Gibt einen relativ umfangreichen Post dazu auf der Seite von Floorball Deutschland, den teilen wir auch nochmal in den Shownotes. Im Prinzip spricht der Floorball-Verband hier einmal an, dass er in keiner Weise unterstützen kann, weil die Planungen für 2024 schon abgeschlossen sind. Das kann ich gut verstehen. Das Ding kommt, glaube ich, für uns alle so mehr oder weniger aus dem Nichts und der Verein sagt so ein bisschen, er unterstützt, wie er kann. Aber größtenteils, beziehungsweise vor allem finanziell, müssten das die Spieler selber übernehmen.
Man muss dazu sagen, dieses Wochenende ist in Deutschland, glaube ich, das Final Four Event geplant. Ja. Und das war wieder ein guter Beweis dafür, dass die Saison ein kleines bisschen zu lang ist in unseren Breitengraden. Nichtsdestotrotz, man kann sich anmelden. Es gibt ja so ein Formular. Das habe ich persönlich gleich genutzt. Das heißt, aus Berlin gibt's schon eine Anmeldung in der Datenbank des Dachverbandes. Ich gehe davon aus, dass der Dachverband wird wahrscheinlich irgendeine Art von Qualiturnier ausrichten. Und ich sehe keinen Grund, warum ich nach dem Erlangen der deutschen Staatsbürgerschaft nicht mit der, zumindest der Hälfte der deutschen Nationalmannschaft dahin fahren würde. Ich habe schon eine sehr ambitionierte, leistungsfähige, etwas betagte Auswahl in Berlin parat. Also wir suchen nur noch die Herausforderung.
Also ich glaube, der Verband wird nicht das Turnier ausrichten, aber ich glaube, er würde dabei unterstützen und irgendein Verein muss sich finden, der das Qualifikationsturnier ausrichtet. Genau, so habe ich es verstanden. Ja. Genau. Aber das ist ja spannend. Ich habe tatsächlich auch schon überlegt, der Termin ist natürlich auf der einen Seite ungünstig, weil im Optimalfall fahren da ja alle zum Final Four. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz witzig, weil theoretisch kann man jetzt noch das Viertelfinale abwarten und dann kann man sich so nach und nach die Spieler zusammenklauben die da schon ausgeschieden sind, weißt du?
Also das einfach einmal gucken, man muss sie früher melden,
welche Vereine, das, ich, welche, weiß ich nicht, das weiß ich eben nicht. So. Man könnte einfach gucken, welche Vereine fliegen raus und dann immer so die 2, 3 Topspieler pro Team anschreiben und dann schauen, wo die Reise hinführt. Was ich ergänzend noch sagen möchte, ich habe beim letzten Mal ja gesagt, ist ja immer so die Frage, ist Kleinfeld jetzt eigentlich cool oder nicht? Und beim letzten Mal habe ich gesagt, ich müsste mir mal ein Video angucken, wo wirklich hochklassig Kleinfeld gespielt wird, also mit den ganzen Topstars und sowas. Sowas gibt's nicht, allerdings wurde das in Finnland getestet mit zumindest Spielern, die so, ich sag mal, vernünftiges Floorball-Niveau haben. Also ich glaube nicht, dass es F-Liga-Spieler sind, aber so zumindest im Bereich F-Liga vielleicht oder ehemalige F-Liga-Spieler oder so. Könnt ihr auch auf dem Post von floorball.de sehen. Habe ich mir 10 Minuten lang angeguckt, das Video, und habe dann für mich beschlossen, dass ich es tatsächlich auf hohem Niveau nicht wahnsinnig ansehnlich finde. Ich weiß nicht, hast du in das Video reingeguckt?
Ja, es hatte ein großartiges Highlight, und zwar, also ich weiß nicht, ob die Regel behalten wird, weil der Weltverband soll ja erst irgendwann im Januar die finalen Regeln überhaupt formulieren. Aber eine Sache habe ich festgestellt, und zwar dürfen die Torhüter Tore werfen.
Ach echt?
Natürlich. Also da waren mehrere Situationen, wo der Torwart bewusst im Grunde ordentlich ausholt und mit Schmackes den Ball versenkt. Also ich glaube, der Ball muss vor der Mittellinie weiterhin aufkommen, aber wenn er so abprallt, dass er dann ins Tor geht, dann ist es im Grunde so eine Art Schuss. Und also wenn dem so wäre, finde ich das eigentlich so als eine Art Hobbyveranstaltung ganz nett. Aber ich tue mir auch schwer, das dann in irgendeiner Art von Leistungssport-Ecke zu verankern. Aber
kann ich ja mal probieren. Wollte ich auch sagen, mich würde freuen, wenn Tore geworfen werden dürfen. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon ein bisschen thematisiert. Aber also das, was Floorball wirklich ausmacht, kommt aus meiner Sicht beim 3 gegen 3 eigentlich gar nicht mehr zustande. Also gerade das, was man da sehen konnte, war halt immer so, irgendjemand hat den Ball, spielt vielleicht einen aus und schießt dann aufs Tor. Vielleicht spielt er auch keinen aus und schießt aufs Tor. Und es ist auch nie wirklich Spielfluss oder Spielzüge oder so zustande gekommen, ne? Sondern es war einfach immer ein Querpass, 2 Schritte und dann wird der Ball in Block geballert, so nach dem Motto. Und dann ist wieder der Gegner dran und es gibt auch gar nicht so eine klare Trennung in Offensive und Defensive, sondern es ist ein einziges wildes Gemisch, hatte ich den Eindruck.
Also absolut, dieses ganze teamtaktische Element ist einfach raus.
Komplett weg.
Und ich glaube, wenn du das einer solchen Sportart einfach nimmst, dann ist es, wie gesagt, eine schöne Hobbyveranstaltung. Ob das dann tatsächlich eine Alternative ist für diese Multisportarten, wie wir das letztes Mal besprochen haben, das bezweifle ich dann nämlich plötzlich, weil wir hatten es ja ein bisschen mit dem 7er Rugby verglichen und beim 7er Rugby hast du weiterhin halt diese oder zumindest andere strategische Vorgaben, die du als Mannschaft dann, was das Überbrücken von Verteidigungsreihen angeht, irgendwie umsetzen kannst. Ist hier dann aber eigentlich nicht mehr möglich, weil du hast eigentlich nur 2-gegen-1 Situationen, die du irgendwie auf kleinem Raum versuchst zu erzeugen und dann halt so früh wie möglich zu ballern, weil wenn du einen guten Schuss hast, bist du auf so einem Feld natürlich immer in irgendeiner Art von Abschussposition und
Genau. Das ist dann halt was anderes. Also ich hatte das Gefühl, es ist irgendwie ziemlicher Einheitsbrei gewesen. Es ist auch nur ein Spiel, was ich gesehen habe und auch das nicht komplett. Ich gucke mir da gerne noch mehr von an, aber ich bin tatsächlich skeptischer, als ich es beim letzten Mal war, jetzt wo ich ein bisschen was gesehen habe auf vernünftigem Niveau. Dann gehen wir langsam über von internationalen News Richtung Bundesliga-News und zwar indem wir nochmal kurz auf die IFF-Transferliste gucken. Und zwar nähert sich ja die Transfer-Deadline. Die ist am 15. Januar. Danach können keine Spieler und Spielerinnen mehr international transferiert werden. Und ich habe das Gefühl, dass die in den letzten Jahren ein bisschen an Bedeutung zugenommen hat. Also man kann ja immer sehr gut den Vergleich mit amerikanischen Sportarten suchen. Und gerade in der NBA ist es eben auch so, wenn sich die Transfer-Deadline nähert, dann gibt's nochmal Newsartikel ohne Ende und irgendwelche Stars, die auf einmal Trades fordern. Und dann, also die Aufmerksamkeit ist da immer noch extrem hoch. Ganz so krass ist es im Flower jetzt nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass in den letzten Jahren war es dann gerne mal so, dass einzelne Vereine sich so Richtung Dezember oder spätestens Anfang Januar nochmal den einen oder anderen Spieler oder die eine oder andere Spielerin dazugeholt haben, beziehungsweise Spielerin würde ich hier ausklammern, das ist vor allem der Männerbereich, in dem das passiert, teilweise auch vielleicht, um irgendwie Verletzungen entgegenzuwirken oder so. Und wir haben nochmal unseren Blick über die Transferliste schweifen lassen und haben 5 Spieler und Spielerinnen zusammengestellt, die seit Anfang Dezember, glaube ich, nochmal die Vereine gewechselt haben. Und der allererste davon ist gleich ein Name, mit dem ich nicht wahnsinnig anfangen kann. Ein gewisser Jakob Willun hat den Verein gewechselt von IBF Offensive Lidingo oder IBF aus Schweden und ist zu Holzbüttgen gegangen. Und meine erste Überlegung war, ob die sich vielleicht noch irgendeinen Schweden geholt haben, der noch irgendwie zusätzliche Tore schießt oder so, um Holzbüttgen dann doch noch safe in die Playoffs zu heben. Aber ich bin mir nicht sicher, wie das alles ist. Also ich habe zu dem Kollegen nichts gefunden und ich habe gesehen, er hat auch bisher für die zweite Mannschaft von Holzbüttgen gespielt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da gab es einen Transfer. Wir werden das weiter beobachten. Zweiter Transfer, auch wieder Holzbüttgen, ist der eines gewissen Nils Hofferbert, der von Sirius wechselt in Schweden, also zweite Liga in Schweden, beziehungsweise als Svenskan, zu Holzbüttgen, seinem Stammverein zurück und ich glaube auch schon ein oder zwei Spiele mitgemacht hat. Jetzt werden sich einige wundern, Nils Hofferbert ja erst im Sommer zu Sirius gegangen und hatte Bock, sich mal in der schwedischen Liga auszuprobieren, hat auf Instagram gepostet, dass es persönliche Gründe hat. Und ich glaube, dass er in erster Linie wieder näher an Familie und Freunden dran sein wollte, was ich komplett nachvollziehbar finde. Ich finde den Transfer so ein bisschen, also ich finde es auf der einen Seite schade, weil dieses Experiment richtig, richtig guter deutscher Spieler mit richtig, richtig guten Skills, der aus meiner Sicht so ein bisschen wie gemacht war für den schwedischen Floorball, geht in die Allsvenskan und dann guckt man mal wo, so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Das hätte ich mir schon gerne länger angeguckt, muss ich sagen. Gleichzeitig finde ich es auch super cool, dass Nils, also einer der spektakulärsten Spieler, die wir in der Bundesliga haben, aus meiner Sicht, jetzt wieder bei Holzbüttgen ist. Und bin gespannt, was er, wenn ich jetzt sage, was er aus Holzbüttgen macht, in der Rückrunde ist es ein bisschen übertrieben gesagt, da gibt es ja schon noch ein paar andere Spieler, die ein bisschen was können. Aber auf jeden Fall haben sie jetzt wieder einen richtig, richtig torgefährlichen Stürmer dabei, der ihnen aus meiner Sicht gefehlt hat. Bin gespannt. Könnt ihr mir vorstellen, dass Holzbüttgen damit nochmal eine Ecke gefährlicher geworden ist. Was ich sehr bewundernswert finde, ist, dass Nils eben diesen Schritt gegangen ist. Ne? Also, dass er jetzt sagt, er hat das jetzt ausprobiert in Schweden, hat ihm da nicht wahnsinnig gut gefallen. Für ihn ist es wichtiger, also für ihn ist es wichtiger, Floorball ein bisschen in den Hintergrund zu rücken und dafür wieder näher an Freunde und Familie zu sein und so. Und das auch öffentlich kundzutun, finde ich, ist ein Schritt, den, glaube ich, nicht viele sich so getraut hätten, beziehungsweise der auch einfach schwierig zu gehen ist. Also sich selber einzugestehen, dass es das jetzt nicht ist, wo man in den letzten Monaten extrem viel investiert hat. Das ist, glaube ich, nicht einfach. Deshalb super cool, dass Nils das so gemacht hat und bin gespannt, wie es weitergeht bei Holzbüttgen.
Also ich wollte eigentlich nur ergänzen, und zwar seit seiner Rückkehr hat ja Holzbüttgen die zwei Spiele auch gewonnen. 6-3 gegen Kaufering. Wir kommen später auch nochmal zum Thema Bundesliga zurück. 6-3 gegen Kaufering und 6-3 auch gegen München. Nils hat offensichtlich eher so eine schwedische Gangart mitgebracht, weil da waren drei Vorlagen drin, bis jetzt noch kein Tor, aber vor allem vier Strafzeiten. Und ich glaube, dass ich mich erinnern kann, war ja meistens ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Ist ja schön, internationale Härte ein bisschen in die Bundesliga reinzuholen. Es ging genau, ja schnell.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das habe ich auch gesehen und musste auch schmunzeln. Ich glaube, er war nie ein Spieler, der viele Strafen bekommen hat. Und ich glaube, jetzt hat er einfach Schwierigkeiten gehabt, so dieses Tempo und diese Brutalität teilweise, die in Schweden an den Tag gelegt wird, wieder abzulegen. Ich glaube, es war auch eine Reklamierstrafe dabei und so. Da hat er wahrscheinlich einmal kurz mit dem Schiri gesprochen, was denn das Problem war. Und die Schiris in Deutschland haben ja bekanntlich kurze Zündschnur, was das angeht. Das ist in Schweden ja einfach so, ne? Also da labern alle Spieler permanent mit Refs und in Deutschland ist es halt einfach was anderes. Von daher, ja, das fand ich auch immer amüsant. Dann kommen wir zum dritten von fünf Transfers auf unserer Liste und zwar ein alter Bekannter, Tomasz Nowotny, kommt von Chomutov zu den Floorfighters Chemnitz. Wer ihn nicht kennen sollte, hat vor 9 Jahren oder so, glaube ich, schon mal bei Chemnitz gespielt und dann auch einige Jahre beim FC Leipzig zwischendurch. Hat auch schon ein Spiel mitgemacht, da glaube ich auch gescored, Spiel wurde gewonnen, also da auch Chemnitz nochmal mit einer Verstärkung unterwegs. Und letzte Verstärkung im Herrenbereich, Philipp Wilbrand, der verlorene Wilbrand, wechselt von GC Zürich zurück zum ETV Hamburg. Der Transfer ist jetzt, glaube ich, erst kurz vor Weihnachten durch gewesen. Das heißt, der wird dann auch in den letzten regulären Saisonspielen und in den Playoffs wieder einsteigen. Ja, nicht der schlechteste Transfer, den man, glaube ich, in der Winterpause haben kann. Der Junge hat auch 2 U19 WMs gespielt, war immer bekannt für seinen Schlenzer. Wird den sowieso schon sehr, sehr breiten Kader von Hamburg jetzt mit Sicherheit auch nicht schlechter machen. Und als letztes noch ein Transfer zu Hamburg, beziehungsweise zu den Hamburgerinnen. Lara Nete wechselt von Floorball Uri zu den Ladies vom ETV Hamburg. Soweit ich weiß, hat sie einfach ein Auslandssemester in der Schweiz gemacht, was jetzt eben zum Winter hin ausläuft und wird dann auch die ETV Ladies verstärken.
Jetzt switchen wir zu einer Unterkategorie unserer News-Sektion, und zwar ist es WhatsApp-Bundesliga. Und wir fangen mal mit den Herren an. Also ich persönlich, weiß nicht wie du, Tillmann, ich habe so ein bisschen das Gefühl, immer wenn man das Gefühl hat, man erkennt jetzt in der Bundesliga irgendeine Art von Muster, dann kommt ein Doppelspieltag und du kannst das Muster falten und in den Mülleimer werfen. Weil das, was jetzt wiederum in den letzten Runden los war, das war wieder jenseits von Gut und Böse. Ich glaube, so das absolute Highlight ist der ETV Hamburg, der in einem Spiel der Spiele Weißenfels geschlagen hat, 7-6. Es wurde mir zugetragen, dass es wirklich ein absolut herausragendes Bundesligaspiel war, also ein Highlight der Saison.
Kann ich bestätigen, war in der Halle. War wirklich richtig, richtig gutes Spiel.
Genau, und dann denkt man bei den Piranhas to the moon und dann kriegst du einfach auf die Schnauze von Wernigerode, von Bonn, von Dresden, von München und von Kaufering, also in 5 Spielen in Folge, bleibst du ohne Sieg, bleibst zwar trotzdem irgendwie auf dem 4. Rang, wie auch immer das noch möglich ist, aber eigentlich ist es so ein krasser Leistungsabfall. Hast du da irgendwie was mitbekommen, woran sowas liegen kann?
Nee, tatsächlich gar nicht. Ich bin nicht ganz so weit weg von den Hamburgern, aber das habe ich auch nicht kommen sehen, muss ich sagen. Vor allem, weil du gerade sagtest, so die einzelnen Muster zeichnen sich ab. Ich hatte das Gefühl, was ich halt abgezeichnet habe, war so ein bisschen Weißenfels und Hamburg sind safe die Top 2 und Kaufering und München sind safe die Bottom 2, so mehr oder weniger. Und damit kann man schon mal aus der Saison rausgehen, um alle anderen Plätze wird sich noch gestritten. Und jetzt, wie du schon sagtest, eben dieser krasse Absturz von Hamburg. Ich habe es nochmal nachgeguckt, die sind mit einer Bilanz, wenn man jetzt sich wieder an amerikanischen Sportarten ein Vorbild nimmt, mit einer Bilanz von acht Siegen und 3 Niederlagen in die Saison gestartet, aus den ersten 11 Spielen, also wirklich richtig gut, und stehen jetzt bei 8-8, nachdem sie 5 Spiele in Folge verloren haben. Das ist schon krass. Ich glaube, ich bin wirklich gespannt, was da in den nächsten Saisonspielen noch draus wird, muss ich sagen, weil die Hamburger, glaube ich, mehr als fast alle anderen Teams, vielleicht noch mit Schriesheim gemeinsam, sind, glaube ich, sehr von ihrer Emotionalität und so von diesem Vibe abhängig, glaube ich. Und das kann sich bei Hamburg, glaube ich, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung richtig, richtig krass verselbstständigen. Also ich glaube, wenn die alle Bock haben, wenn die alle gut drauf sind und dann ein Spiel gut anfängt, dann kriegst du die nicht geschlagen. Also dann hauen die eben auch Weißenfels oder so weg, ne? Und gut, war jetzt knappes Spiel, weil jetzt nicht weghauen mit irgendwie 10 Toren oder so, aber dann sind die eben richtig gefährlich. Und dann gibt's, glaube ich, auch so Spiele, da passt es irgendwie nicht, da haben 3 Leute schlechte Laune oder so, dann kippt die Stimmung, dann spielst du gegen irgendeinen Underdog, der macht dir das Leben richtig schwer, und ich glaube, solche Spiele sind dann eben die Konsequenz daraus. Also für die Playoffs sind sie ja trotzdem schon mehr oder weniger safe qualifiziert, also da müsste ja wirklich richtig viel noch passieren, dass sie noch aus den Playoffs rausrutschen, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Von daher wird's jetzt wahrscheinlich darum gehen, in der Rückrunde da so den Vibe wieder in die richtigen Bahnen zu bekommen, glaube ich.
Es ist ja im Grunde genau das Gegenteil von den Bonnern, weil die Bonner, die hatten eine 6-8 Niederlage gegen München. Da dachten sie sich wahrscheinlich, wird doch nicht so eine Saison, wie wir hofften. Und dann gibt es Siege gegen Wernigerode, gegen Hamburg und vor allen Dingen gegen Weißenfels. Gegen die hat man ja im Pokal schon fast gewonnen. Und jetzt sind die Bonner einfach mal nach 16 Spieltagen auf Platz 3 in der Tabelle. Und was ich da fast schon kurios finde, ist, also wenn du nach 16 Spieltagen auf Platz 3 bist und du hast eine Torbilanz von plus 1.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Ich habe mich da einmal so ein bisschen durch die Ergebnisse durchgemuckst und dachte mir, naja, vielleicht gibt's da irgendwie Pech, dass man ein, zwei Mal so richtig auf die Schnauze gekriegt hat und dann im Grunde mit den knappen Siegen sich da irgendwie rangepirscht hat, aber nicht wirklich. Also es ist tatsächlich eher dadurch bedingt, dass, also die Bonner, wie gesagt, sind auf Platz 3 und sie haben 9 Siege auf dem Konto und 7 Niederlagen. Also dass du so weit oben bist mit einer relativ ausgeglichenen Sieg-Niederlage-Bilanz, ich glaube, das zeichnet eher diese unglaublich enge Saison aus, wo eben dieses Mittelfeld so nah beieinander ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber Tordifferenzen sind sowieso eine spannende Geschichte in der Liga. Also auch jetzt mal unter Bonn steht dann ja Hamburg mit einem Torverhältnis von 22. Ich glaube, die gewinnen entweder super hoch oder sie verlieren knapp und dazwischen gibt's nichts bei Hamburg. Und spannend ist das dann auch zum Beispiel, dann kommen ein paar Teams, die haben so plus 4, plus 6, Holzbüttgen minus 8 und dann Berlin als Achter mit einer Tordifferenz von plus 10. Also, weiß ich nicht. Alles sehr amüsant, wie hier die Tordifferenzen und die Ergebnisse zustande kommen.
Wer meiner Meinung nach auch im Augenblick in so einer richtigen Cold Streak ist, ist, glaube ich, Schriesheim. Weil Schriesheim haben die letzten 5 Spiele kein Spiel gewonnen. und sind jetzt tatsächlich die Mannschaft, die aus den Playoff-Rängen rausgerutscht ist und sind jetzt auf Platz 9. Aber es ist, glaube ich, noch ein enges Rennen und wir haben ja 22 Ligaspiele, also sind ja mindestens noch 6 Spiele pro Team zu spielen. Wird auf jeden Fall eine spannende Zielgerade.
Ja, und bei Schriesheim ist ja auch Alex Burmeister, glaube ich, einfach weiterhin nicht dabei. Ne? Ich weiß nicht, ob er sich verletzt hat oder was das Problem ist, aber ich habe ihn jetzt schon in einigen Saisonmanager-Spielen nicht mehr gesehen. Und also Schriesheim ohne Künicke und oder ohne Burmeister ist einfach nicht das gleiche Team, muss man klar sagen. Ne? Also die haben beide so viel Qualität. Wenn einer von den beiden ausfällt, dann machen die halt einfach eine ganze Menge Punkte weniger. Da wird es, glaube ich, einfach viel darum gehen, kommt er nochmal zurück? Wenn ja, können sie wahrscheinlich nochmal oben angreifen und vielleicht auch nochmal Richtung Top 4 schielen. Wenn sie ohne ihn durchkommen müssen, dann wird es wahrscheinlich so beim Kampf um den Strich bleiben. Also vielleicht knapp Playoffs, vielleicht knapp Playdowns. Mal gucken. Topscorer werfen wir nochmal kurz einen Blick drauf. Haben an der Spitze der Scorer-Tabelle stehen Olli Wiegmann mit 56 Scorerpunkten von den Chemnitzern, Florian Weißkirchen mit 49 Scorerpunkten von Bonn und Janne Markonen aus Berlin mit 40 Scorerpunkten. Also wenn wir jetzt mal Verletzungen, also hier unglücklichen Themen ausklammern, werden sich hier wahrscheinlich Wiegmann und Weißkirchen um die Scorer-Krone duellieren. Ich denke mal, dass Markonen schon zu weit weg ist. Und wenn Wiegmann seine Streak einfach so weiter behält, dann wird er das Ding holen am Ende. Und dann würden wir rübergehen und auf die Damen schauen. Da habe ich zwei ganz spannende Beobachtungen mitgebracht. Die erste ist, dass die ETV Ladies im Prinzip das Gegenteil machen zu ihrer Herrenfraktion. Und zwar sind die mit einer 1-2-Bilanz gestartet. Also haben verloren gegen Weißenfels und gegen Dümpten. In den ersten 3 Saisonspielen diese beiden Niederlagen eingebaut und ein Spiel gewonnen. Und stehen mittlerweile bei 8-2. Also haben 7 Siege in Folge geholt und kommen einigermaßen ins Rollen, denke ich, kann man sagen. Das letzte Spiel haben Randy Klerber und Ina Jensen auch gar nicht mitgespielt, weil die noch, ich glaube, an die WM einen kleinen Urlaub rangehängt haben. Die sind dann ab Januar wieder dabei. Wie vorhin schon angesprochen, kommt Lara Nete zurück. Also bei den ETV-Damen kann dieses Jahr, glaube ich, einiges gehen. Schauen wir mal, wie da die Rückrunde weitergeht und was dann in den Playoffs auf uns wartet. Und zweite Beobachtung, letzte Saison hatten wir ja mit den Dümpner Füchsen die Überfliegerinnen der Saison schlechthin. Die sind ja, glaube ich, komplett ungeschlagen durch die Saison gekommen. Und ich glaube, mittlerweile kann man festhalten, Dümpten ist nicht mehr unschlagbar. Haben nämlich diese Saison tatsächlich schon 3 Spiele verloren. Und zwar gegen Weißenfels auswärts mit 2-12, gegen Leipzig auswärts mit 3-6 und jetzt zuletzt auch gegen Hamburg und zwar zu Hause mit 0-3. Also quasi gegen die 3 Teams, die wahrscheinlich im Kampf um Titel die größten Widersacherinnen sind. Das ist, glaube ich, für Dümpten nicht so gut und für die anderen Teams sehr, sehr gut, weil dadurch natürlich auch in deren Köpfen Dümpten diesen Hauch der Unschlagbarkeit einfach ein bisschen verloren hat. Und ich glaube, wenn du in der Saison eben schon einmal gegen die gewonnen hast, auch wenn du vielleicht das andere Spiel verloren hast oder so, dann gehst du, glaube ich, mit einem ganz anderen Gefühl in die Pokalspiele oder in die Playoff-Fights, die da dann anstehen. Das ist, glaube ich, eine coole Entwicklung für die Spannung in den Playoffs auf jeden Fall.
Den Hauch der Unbesiegbarkeit, den hat ja auch Weißenfels verloren. Du hast es ja vorhin ganz kurz angesprochen, dass Hamburg da jetzt ziemlich stabil unterwegs ist. Ich glaube, das war noch in dieser Periode nach unserem letzten Podcast. Und zwar haben die ja in Hamburg mit 2-5 das erste Spiel der Saison verloren, sind aber weiterhin Tabellenführer. Ja. Es scheint sich so ein bisschen wieder zurechtzurücken, dass es doch vielleicht noch eine spannende Saison wird.
Ja. Da gehe ich gerade bei den Damen auch von aus. Und ähnlich wie die Saison allgemein, so ist da vermutlich auch die Topscorerin-Wertung weiterhin sehr spannend. Da steht an der Spitze Annalena Best mit 27 Scorerpunkten von den Dümpner Füchsen. Dann folgt Vanessa Weikum von Weißenfels mit 24 Punkten. Und auf dem mehr oder weniger geteilten Platz 3 sind Sophia Holm von Weißenfels und Ina Jensen von Hamburg. Wobei theoretisch Sophia Holm den 3. Platz hat, weil sie mehr Tore hat im Verhältnis zu Ina Jensen. Und dahinter kommt direkt ein Pulk-Spielerin mit 22 Punkten und so. Also das wird, glaube ich, bis zum Ende offen bleiben, wer sich da den Scorer-Titel holt. Und wie schon angekündigt, ist unser erstes großes Thema diesen Monat ein Rückblick auf die Damen-WM in Singapur. Ich fange erstmal an mit den Stone Cold Facts, wie der Amerikaner so gern sagen würde. Und zwar die Endplatzierungen. Damit fangen wir einfach mal an. Schweden hat den Weltmeistertitel geholt, denke ich nicht wahnsinnig überraschend für die meisten. Finnland Platz 2, Tschechien Platz 3, Schweiz Platz 4, also die üblichen Top 4. Dann die Top 8 machen voll die Slowakei, Polen, Lettland und Dänemark. Die nächsten vier sind Japan auf dem 9. Platz, Deutschland auf dem 10., Norwegen 11. und Singapur, also der Gastgeber, auf Platz 12. Und die Bottom 4 sind Estland auf Platz 13, die USA auf Platz 14, Frankreich auf Platz 15 und Australien hat den 16. Platz geholt, in Anführungszeichen. Ins All-Star-Team. Am Ende von der WM wurden gewählt als Torhüterin Lara Heini aus der Schweiz. Die beiden Verteidigerinnen waren Moa Andersson von Schweden und Myky Bile von Finnland. Centerin war Vera Kauppi von Finnland, Flügelspielerin Oona Kauppi von Finnland und Wilma Johansson von Schweden. Und MVP ist ebenfalls Vera Kauppi geworden. Die MVPs bekommen ja immer so ein Golden Boot, also so eine Schuhstatue quasi überreicht. Ich weiß gar nicht, warum das im Floorball auch ein Schuh ist. Man sollte
ich glaube meinen, dass tatsächlich, ich glaube tatsächlich, da habe ich Hintergrundwissen. Ich glaube, das lag am Hauptsponsor. Ich glaube, da war
ja genau. Essex. Ich glaube, Essex war das Problem Start. In Anführungszeichen.
Ne? Genau. Und die hatten bedingt gute Floorbälle oder Schläger zur Verfügung und deshalb ist es ein Schuh geworden.
Ja, das mag sein. Nee, genau. So hatte ich's auch im Kopf. Trotzdem finde ich es merkwürdig, muss ich sagen. Also im Fußball gibt's einen goldenen Schuh und im Floorball auch. So. Warum? Aber gut, rennen muss man ja auch auf dem Floorballfeld, das kann man nicht abstreiten. Zu Vera Kauppi möchte ich ein kleines Video unserer Community ans Herz legen. Und zwar unser geschätzter Kollege Janne Markkonen mit seinem Channel 221 Floorball. Solltet ihr eigentlich alle auf YouTube abonniert haben, da gibt's immer coole Highlight-Clips. Mal mehr und mal weniger, je nachdem, wie viel der Junge im echten Leben, glaube ich, gerade so zu tun hat. Der hat ein Video mit den Top 10 Toren aus der WM jetzt geschnitten. Und unter anderem ist da ein Tor von Vera Kauppi dabei, was ich unfassbar finde. Ich glaube, es ist das vierte oder so. Ich weiß nicht, warum es nicht auf Platz 1 gelandet ist. Ist auch egal. Und zwar, sie ist ja, warte, jetzt muss ich kurz nachdenken. Sie ist Rechtsauslegerin. Und zwar ist es so eine Szene, wo sie quasi in vollem Lauf am Tor vorbeilaufen will, am gegnerischen einfach. Und dann sieht, dass die Torhüterin schon auf die andere Seite rüberschiebt und dann einfach komplett abgezockt stehen bleibt, wieder einen Schritt zurück macht und ihn einfach am kurzen Pfosten vorbeibauert. So Zorro-mäßig. Also ist ein Tor, was ich hin und wieder schon gesehen habe, allerdings mehr so von Spielern, die gefühlt so Zorro-Moves einfach spammen. Also wie bei FIFA, weißt du, die einfach immer den gleichen Knopf drücken und irgendwann geht er halt einmal rein und dann sieht's cool aus. Aber sie hat das halt, ich habe sie, glaube ich, noch nie einen Zorro machen sehen, muss ich sagen. Und sie macht das halt mit einer Abgezocktheit, mit einer Ruhe, das fand ich unfassbar. Also das, ja, ich finde Vera Kauppi richtig, richtig geile Spielerin. Also am Ball kann die, glaube ich, alles. Das Video möchte ich ganz gerne jedem ans Herz legen. Den Link packen wir in die Shownotes. Und dann gehen wir über von Vera Kauppi anhimmeln zu den Ergebnissen der deutschen Damen. Auch die lese ich einmal kurz vor und dann können wir so ein bisschen an unsere Einschätzung gehen. Und zwar hat Deutschland gespielt, erstes Gruppenspiel gegen Australien, das war ein 10-0 Sieg. Zweites Gruppenspiel gegen Frankreich, 10-1. Und das dritte Gruppenspiel gegen Singapur war ein 3-2. Dann ging es ins mehr oder weniger alles entscheidende Playoff-Spiel gegen Polen. Da gab es leider eine 3-4 Niederlage nach Verlängerung. Dann gab es das Spiel um den 9. Platz. Da wurde Norwegen 3-2 geschlagen und im Spiel um Platz 9 hat man 1-4 gegen Japan verloren, wobei es kurz vor Schluss 1-2 stand und die beiden letzten Tore waren empty netter. Also dadurch klingen solche Spiele ja ganz gerne immer mal deutlicher, als sie waren.
Das stimmt absolut. Also ich glaube, wenn man diese WM irgendwie versuchen will zu greifen oder zu analysieren, muss man sich das große Ganze ansehen, weil wir können auch so ein bisschen in der Mitte starten. Also im Grunde ist ja dieses Spiel gegen Polen, diese 2,5 Minuten, die fehlen, um irgendwie diesen Sieg über die Runden zu bringen und dann doch so einen Überraschungssieg gegen eine Mannschaft zu holen, gegen die man die letzten Jahre eigentlich regelmäßig einfach nur verloren hat. Das hätte man das irgendwie über die Runden gebracht, reden wir jetzt eigentlich davon, was für eine riesige WM das war und dass es Deutschland geschafft hat, da jetzt wieder den Anschluss zu finden. Jetzt hat man diese 2,5 Minuten nicht überstanden, hat dann zwar Norwegen geschlagen und verliert dann aber mit 1-4 gegen Japan. Und eigentlich reden wir jetzt plötzlich darüber, dass da irgendein Leistungsgedanke fehlt und dass man da deutlich nachlegen muss, weil sich der Damenfloorball im freien Fall befindet. Also diese Unfähigkeit, da Nuancen zu entdecken, ich glaube, die hat uns beide so ein bisschen in diesem Diskurs nach dieser WM gestört, weil es kommt einem sehr, sehr schwer, dieses Mittelfeld zu analysieren, weil man kann auch noch einen Schritt nach hinten nehmen und sich ein bisschen anschauen, wie diese Ergebnisse in diesem, ja, ich würde sagen, zweiter, dritten Reihe von statten gegangen sind. Also wir haben eine Mannschaft wie Norwegen, die waren in der Gruppe A, haben Lettland geschlagen, waren Dritter in dieser Gruppe, also in einer dieser Top-Gruppen, sind am Ende aber Elfter in der WM geworden, weil sie in der Zwischenzeit irgendwo gegen Dänemark verloren haben. Die Däninnen wiederum haben in ihrer C-Gruppe, oder ich glaube D-Gruppe war das, gegen Japan verloren, haben aber später Norwegen geschlagen und sind deshalb am Ende Achter geworden. Also es war wirklich frei von jeglichen Hierarchien. Also ich glaube, dieses Auflösen von einer Hierarchie in diesem Mittelfeld, ich glaube, das war sehr charakteristisch für diese WM. Und es ist schwer jetzt darin irgendwo den Erfolg oder Misserfolg der deutschen Mannschaft zu verorten. Also wenn man irgendwas Konkretes angreifen würde, ich glaube, was sich im Spiel gegen Singapur abgezeichnet hat, das war ja dieser 3-2-Sieg, der dann dazu geführt hat, dass deutscher Gruppenerster war und dann gegen Polen ran musste. Das hat schon ein bisschen abgezeichnet, dass man sich schwer tut, wenn man so richtig eifrige, hart arbeitende, schnelle Gegner hat und man ein bisschen kreativ sein muss. Und diese individuelle oder diese teambasierte Kreativität, ich glaube, die hat dann insbesondere dann in diesem Spiel gegen Japan gefehlt. Und nachdem man eigentlich wirklich ein gutes Spiel gegen Polen gemacht hat, nachdem man Norwegen geschlagen hat, die davor eine sehr, sehr gute Gruppenphase hatten. Danach verliert man halt 1-4 gegen Japan und fährt halt betröppelt nach Hause. Ist schwer anders zusammenzufassen, finde ich. Aber vielleicht siehst du das anders.
Nee, also wir haben es ja schon ein bisschen vorbesprochen und ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du. Also gerade für die Teams außerhalb der Top-4-Nationen, also wo es so geht um die Plätze irgendwie 5 bis 10 oder so, da finde ich dieses eine Playoff-Spiel, ne, das hat halt mittlerweile einfach so ein Gewicht. Und also mir ist schon klar, es geht hier, also wir machen alle Sport und irgendwie geht es schon darum, auch mal im Sport Spiele zu gewinnen. Und man muss sich halt auch ein bisschen daran messen lassen, ob man Spiele gewinnt oder nicht. Das finde ich steht auf der einen Seite der Medaille und dann steht hier am Ende halt Platz 10. Das liest sich schon nicht so wahnsinnig geil. Aber trotzdem hat dieses eine Spiel einfach so eine hohe, hohe, hohe Gewichtung, dass ich finde, dass der Diskurs, der daraus teilweise entsteht, einfach maßlos übertrieben ist. Ich finde, wo man ansetzen kann in dem Diskurs, ist ja immer erklärtes Ziel in den letzten Jahren gewesen, dass man versuchen will, die Lücke zu schließen zu den Top-4-Nationen. Und da muss ich sagen, so, ich weiß nicht, ob man von dem Ziel nicht vielleicht auch mal in der öffentlichen Berichterstattung ein bisschen abweichen sollte, denn ganz offensichtlich klappt es ja nicht. Also die Top-4-Nationen sind genauso weit weg wie vor noch ein paar Jahren, vielleicht sogar noch weiter. Stattdessen geht es, glaube ich, eher darum, sich wieder konsequent in dieser Gruppe Platz 5 bis 8 zu etablieren und dass man einfach mal sagt, so, wir wollen gegen diese Nationen auf jeden Fall immer der Favorit sein, Spiele zu gewinnen oder sowas in der Richtung. Aber ich glaube, man muss sich tatsächlich eher an der direkten Konkurrenz messen lassen und schauen, dass man da die Spiele immer eng und immer siegreich gestalten kann. Und gegen Polen waren wir davon nicht so wahnsinnig weit weg. Das Spiel am Ende gegen Japan, kann man sagen, sie haben ja nicht nur gegen Polen verloren, sondern sie haben auch gegen Japan verloren. Das Spiel gegen Japan hat mich tatsächlich ein bisschen dran erinnert an das eine Spiel wann war das denn? Ich glaube, es war die letzte U19-WM der Damen oder die vorletzte, wo die Deutschen in der Gruppenphase gegen die Schweizerinnen gewonnen haben. Ich glaube, das war ein 2-1 Erfolg. Und für mich war es komplett das gleiche Bild. Es war eben so, ein Team läuft die ganze Zeit an, hat irgendwie 100 Schüsse aufs Tor und am Ende geht der Ball halt nicht rein, man wird ausgekontert so. Und klar, jetzt kann man sagen, da hätte man kreativere Lösungen finden müssen und sie haben einfach jeden dummen Abschluss genommen und die Abschlüsse nicht aufs Tor gebracht und alles nicht gut. Auf der anderen Seite, also sowas kann halt im Floorball auch mal passieren, ne? Dass man halt ein Low-Scoring-Game hat und im Floorball das Tor zu vernageln ist schon nicht ganz so schwer. Also die meisten Teams machen das einfach nicht extrem konsequent, aber man kann ja theoretisch wirklich 5 Spieler oder Spielerinnen in den eigenen Torraum stellen. Und da dann mal die Lücke zu finden, ist halt wirklich nicht so einfach und gerade dann hinten raus, wenn man wirklich Visier hochklappen muss und anläuft und anläuft und anläuft, dann ist das auch einfach mental eine richtig, richtig schwere Geschichte. Deshalb so, also das Spiel gegen Japan würde ich jetzt nicht überbewerten. Ich finde, da war man spielerisch klar besser. Solche Dinger im Floorball gibt's halt hin und wieder mal. Was ich noch ansprechen müsste, es gab so einen relativ großen Diskurs auf Instagram danach. Fand ich ganz spannend, weil ich immer das Gefühl hatte, dass die Szene, ich habe immer das Gefühl, die Szene schweigt viel. Deshalb haben wir beide ja auch gesagt, so, wir fangen jetzt mal an, hier diesen Podcast zu machen, damit einfach in der Szene auch mal mehr gesprochen wird. Und wie gesagt, auf Instagram gab es einen lebhaften Diskurs, hatte ich den Eindruck, wo es dann zum einen viel darum ging, dass die Vorbereitung von Floorball Deutschland nicht ganz optimal war. Da würde ich sagen, ja, stimmt. Also 2 Monate vorher nochmal einen der Co-Trainer auswechseln, ist, denke ich, nicht das Optimum, was man rausholen kann. Gleichzeitig wurde auch relativ viel darüber gesprochen, dass die Spielerinnen einfach mehr investieren müssen. Und da habe ich so ein mittelgroßes Fragezeichen im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Und bin mir nicht sicher, ob alle realisieren, auf welchem Niveau, also wieder ähnliche Diskussionen wie letzte Woche schon bei Ligastruktur und Professionalisierung und so. Ich bin mir nicht sicher, ob den Leuten klar ist, auf was für einem Niveau Floorball in Deutschland einfach immer noch ist. Also Floorball ist das eine, aber gerade Damen-Floorball. Also wenn wir jetzt einfach mal sagen, es gibt 8 Bundesliga-Teams, sagen wir, jeder hat einen vollen Kader mit 20 Spielerinnen, was glaube ich nicht so ist, aber gehen wir mal davon aus. Dann sind wir bei 160 Spielerinnen in Deutschland. Dann gibt es noch 3 Zweitligavereine und ein paar Regionalligavereine und so weiter und so fort. Ich habe jetzt leider keine belastbaren Zahlen. Aber wie viele Frauen, jetzt nicht Mädchen, sondern wirklich Frauen, die theoretisch für die Nationalmannschaft in Betracht kommen würden, spielen denn überhaupt Floorball in Deutschland? Also ich glaube, wenn man sagt, es sind 400, dann greift man zu hoch. Ich glaube, es ist eher so Richtung 300 oder sowas in der Richtung. Wenn jemand belastbare Zahlen hat, immer her damit, würde mich interessieren. So, daraus nimmt man jetzt die Top 20. Aber dann kann man von denen ja nicht direkt erwarten, okay, ihr seid jetzt Nationalspielerinnen. Das heißt, ihr müsst zwangsläufig dadurch auch Leistungssportlerinnen sein. Also das funktioniert ja nicht. Ganz viele von denen, auch wenn sie wahnsinnig, wahnsinnig gut sind im deutschen Floorball, haben ja trotzdem noch irgendwie einen Vollzeitjob nebenher oder sind Vollzeitstudentinnen oder was auch immer die machen. Und klar, kann man natürlich, denke ich, erwarten, dass die mehr als 2 Trainingseinheiten die Woche absolvieren. Aber so wie ich das einschätzen würde, machen auch das auch die meisten. Und ich bin mir nicht sicher, was man dann noch erwarten will. Also sollen die 5-6 Mal die Woche trainieren und quasi nichts anderes mehr machen? So, klar, also wär auch meine Idealvorstellung, dass es wirklich so ist. Aber ich glaube, das wird halt nicht funktionieren, solange der Pool aus Spielerinnen so klein ist. Dafür müsste, glaube ich, einfach mehr Konkurrenzkampf bestehen. Es müsste mehr Spielerinnen auf dem Niveau geben. Und dadurch kommen wir erst in die Richtung, wenn die Sportart größer wird.
Was ich vielleicht nur kurz hinzufügen würde, ist, es ist eigentlich interessant, dass du das so sagst, weil das klingt ja theoretisch wie eine Situation, wo man sagt, okay, ich habe jetzt eine Nationalmannschaft, die besteht aus 20 bis 25 Nationalspielerinnen, aber da drin habe ich dann halt eine Handvoll Spielerinnen, die dem alles unterordnen, eigentlich so einer Floorball-Karriere. Es gibt ja solche Personen. Und der Rest, der ist ja dann auf diesem Niveau, auf dem nun mal halt das deutsche Damen-Floorball ist. Ich stimme dem Ganzen zu. Ich glaube, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir an diese Spitze, die man im deutschen Vereinswettbewerb im Damenfloorball hat, dass die breiter wird. Das ist eigentlich eine positive Entwicklung. Es führt aber dazu, dass sich halt nicht mehr diese Silos bilden, die es früher mal gegeben hat. Also es hatte ja, früher bestand ja die Nationalmannschaft, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, zur Hälfte aus SA, HGA, Halle und aus Leipzig. Und da waren 2 Mannschaften, die haben diese Nationalmannschaft zusammengelegt und in diesen Teams war eben dieser Leistungsgedanke wahrscheinlich noch ein bisschen höher angesetzt als in einem durchschnittlichen Bundesligaverein, den es jetzt gibt. Andererseits bestand die Damen-Bundesliga phasenweise aus 2 Teams. Und jetzt müssen wir uns selbst die Frage stellen, was wollen wir denn eigentlich haben? Wollen wir jetzt Silos haben, in denen man sich darauf einigt, wir geben jetzt einfach alles in einem kleinen Kreis, oder schaffen wir systematisch mehr und mehr Breite? Und vielleicht wird sich das dann eines Tages auszahlen. Und noch das Letzte, was ich dazu sagen will, ich war vor 2 Final Fours, kann sein. Es gab ein konkretes Spiel der Damen, ich glaube, das war das Halbfinale, ich glaube, Hamburg hat mitgespielt, ich glaube, gegen Weißenfels, das ist egal. Und es schoss mir durch den Kopf, dass das Niveau der Bundesliga in dieser Breite unglaublich gestiegen ist in einer relativ kurzen Zeit im Verhältnis zu dem, woran ich mich noch erinnern kann. Und da eben verbunden mit diesem Gedanken, dass die Nationalmannschaft jetzt nicht irgendwie große Schritte macht, weil da den Spielerinnen vielleicht noch irgendein übergeordneter Leistungsgedanke fehlt, denke ich mir, irgendwie fühlt sich das gerade jetzt nicht so schlecht an, was passiert. Und deshalb wäre ich jetzt vorsichtig, das mit so einem Ergebnis einer Nationalmannschaft schlecht zu reden.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also zusammenfassend würde ich sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Damenflobbel in Deutschland auf einem richtig guten Weg ist. Ich würde aber auch nicht sagen, dass er auf einem richtig schlechten Weg ist. Also ich glaube, mit der Damenbundesliga haben wir da ein cooles Projekt. Gut, bei der einen WM haben jetzt die Ergebnisse nicht so gestimmt, wie man sich das vorgestellt hat. Man ist aber, das hat ja auch der Six NFC gezeigt, man ist zumindest in Schlagweite zu den anderen Nationen, die beim Six NFC mitspielen. Da man verliert mehr Spieler, als man gewinnt. Aber unterm Strich ist es jetzt auch nicht so, dass einem die Konkurrenz einfach wahnsinnig wegläuft. Von daher alles im Rahmen aus meiner Sicht. Weder großer Ausschlag nach oben, noch großer Ausschlag nach unten. Aber wir wollen nicht nur über Deutschland reden, sondern wir wollen auch auf die WM insgesamt zurückblicken. Dazu paar Geschichten. Schweden hat gewonnen. Ich hatte es eingangs schon angesprochen. Sehr kurioses Finale. Also wer das Finale alles geguckt hat, weiß, wovon ich rede. Erstes Drittel 6-0 ausgegangen für Schweden, also Schweden gegen Finnland. Erstes Drittel 6-0, restliches Spiel 0-4. Also da ist Finnland einfach scheinbar komplett kopflos in dieses Spiel gestartet, weiß ich nicht, was da los war. Danach war es aber schon mehr oder weniger ein Spiel auf Augenhöhe. Also Finnland hat sehr, sehr lange gebraucht, bis sie dann selber angefangen haben zu scoren. Ich glaube erst Ende zweites Drittel oder so. Und dramatische Niederlage für gerade für die beiden Kaupi-Zwillinge, die schon gesagt haben, sie würden, weiß ich nicht, jede individuelle Auszeichnung und was auch immer sie noch alles bekommen haben, einfach aufgeben, um einmal diesen scheiß Weltmeistertitel zu holen. Aber die Schweden sind schon unfassbar gut. Also ich glaube, wir hatten es ja auch in der Vorbesprechung schon gesagt, ne? Für mich gibt es gar nicht unbedingt diese Top-4-Teams, wie es halt bei den Herren ist, sondern es gibt halt die Schweden, dann gibt es die Finnen, und dann gibt's Schweiz und die Tschechien und dann kommt der Rest so. Also ich finde die Unterteilung und innerhalb der Top 4 ist bei den Damen wirklich nochmal richtig, richtig krass.
Ja, ich würde dem auf jeden Fall zustimmen. Also die Schwedinnen waren einfach bei dieser WM, ich würde auch sagen, einfach am wuchtigsten. Also du siehst, was für eine Kraft sie als Mannschaft haben. Da sind die Finninnen dagegen, die sind halt technischer. Ich finde die sogar ab und zu auch so ein bisschen quirliger als die Schwedinnen. Also die trauen sich da vielleicht so ein bisschen mehr Bewegung auf den Platz. Und die Schwedinnen sind da so ein bisschen kalkulierter. Aber dieser Leistungsunterschied, der ist schon sichtbar. Und dann eben zur dritten und zur vierten Mannschaft, diesmal war ja Tschechien, hat man nach langer Zeit mal wieder eine Medaille geholt. Die Schweiz, die war dann ziemlich enttäuschend bedient von diesem Turnier. Der Unterschied ist schon sehr groß. Und insgesamt muss ich sagen, fand ich die WM spielerisch eigentlich phasenweise sehr schön anzusehen, aber es fühlte sich körperlich wie so ein kleiner Rückschritt an. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man im Grunde 90% der Mannschaften einmal um die halbe Welt geschippt hat und dann hat es nicht gereicht, binnen ein paar Tagen da den Jetlag aus den Beinen zu schütteln. Aber insgesamt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, war da jetzt nicht unbedingt so ein Sprung nach vorne.
Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich die äußeren Umstände eine sehr große Rolle gespielt haben. Also gerade in den ersten paar Partien, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber gerade wenn man sich so die Match-Sheets mal angeguckt hat in der IFF-App, dann war auffällig, dass viele Teams wirklich nur mit irgendwie 16, 17, 18 Feldspielerinnen unterwegs waren. Und die einzige Erklärung, und halt in den späteren Spielen waren es dann wieder 20. Also die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass halt die Leute einfach reihenweise krank geworden sind, als sie in Singapur angekommen sind. Und man muss auch sagen, auch da wieder, Floorball ist halt so eine kleine Sportart. Im Fußball und so kannst du das, glaube ich, mal ein bisschen kompensieren. Ne? Da sind alle die Reisestrapazen gewohnt. Die fliegen viel früher hin. Die Bedingungen sind ganz, ganz anders. Die stellen sich länger auf die Zeitverschiebung ein und so. Und im Floorball, die sind halt alle ein paar Tage vorher angereist. Die sind solche Reisen überhaupt nicht gewohnt. Ich glaube, das ist einfach heftig für die, sag ich jetzt mal so. Von daher, ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich ein bisschen ein Ausreißer war. Zum Abschluss würden wir noch auf unsere Tops und Flops der Damen-WM gucken. Ich fange einfach mal an mit meinen Tops und dann darfst du gerne ergänzen. Die sind teilweise sehr offensichtlich, teilweise vielleicht nicht ganz so sehr. Top Nummer 1 ist Schweden. Also ja, für mich klar das beste Team, was die für eine Breite auch hinstellen. Also bei denen waren alle drei Lines ultra gefährlich. Ich glaube, die erste Line war gar nicht die, die die ganzen Tore geschossen hat. Ich glaube, das war die zweite Linie. Das war schon krass. Ich habe jetzt auch wieder gesehen, ganz witzig. Torengruppen hat, glaube ich, schon wieder das erste Spiel in der SSL gespielt oder so. Und ich glaube, in den ersten zwei Lines waren 8 Nationalspielerinnen aus Schweden und Finnland. Also das ist schon krass, was da an Qualität unterwegs ist, jeweils bei Schweden und bei Torengruppen. Die Kaupi-Zwillinge fand ich wieder richtig, richtig gut. Ich weiß, dass bei Finnland sehr viel über die geredet wird, vielleicht ein bisschen zu viel. Aber den beiden beim Zocken zugucken macht schon Spaß. Also das ist wirklich mal so ein bisschen die Definition von blindes Verständnis. Frankreich aus meiner Sicht auch eine positive Überraschung. Die sind ja irgendwie auf Weltranglistenplatz 57 oder so überhaupt noch in die WM geschlittert. Ich weiß gar nicht, wie sie da angekommen sind. Ich glaube auch nur, weil ein anderes Team absagen musste oder so. Bin ich jetzt aber vielleicht auch falsch informiert.
Frankreich hat ja dieses sensationelle Qualifikationsspiel, wo es, glaube ich, 4 Minuten vor Spielende noch 0-0 stand. Und dann hat Frankreich ein Tor geschossen und haben sie 1-0 gewonnen.
Okay, was noch über die Qualifikation? Ja, Wahnsinn. Aber sie haben es jetzt ja auch geschafft, Australien zu schlagen, ne? Also Weltranglistenplatz 57, vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Die wurden ja von Anfang an als der klare Außenseiter gehandelt. Und Slowakei ist für mich auch eine positive Überraschung. Oder was heißt positive Überraschung? Auf jeden Fall top. Weil sie einfach das geschafft haben und jetzt mehr und mehr bestätigen, würde ich behaupten, was ich glaube, Deutschland seit ein paar Jahren auf die Fahne schreibt. Sie schaffen es nach und nach und nach an die Top 4 anzuschließen. Also sind jetzt wieder Fünfter geworden. Ich glaube, den 5. Platz hatten sie bei den letzten Turnieren mehr oder weniger gepachtet. Also jetzt auch geschlechter- und altersübergreifend bei den letzten U19-WMs und was weiß ich, habe ich die schon häufiger auf dem 5. Platz gesehen. Ja, bin ich gespannt, ob sie den Trend bestätigen können. Sind ja direkte Nachbarn aus Tschechien. Mal gucken, ob da so ein bisschen Know-how rüberschwappt, wie man an die Schweiz anschließen und die Schweiz vielleicht sogar überholen kann.
Ja, genau. Ich glaube, davon profitieren die gerade auch am meisten, weil viele Spielerinnen aus der Slowakei, die dann halt zu gut für die slowakische Liga sind, die fahren einfach über die Grenze rüber und spielen in der tschechischen Liga. Es gibt auch viele Trainer, die in der Slowakei unterwegs sind und dass die Slowakei da angeschlossen hat an die Top 4, das war ja schon lange zu beobachten und ich glaube, die werden da jetzt auch bleiben. Also es ist natürlich für sie deutlich einfacher, in so einem kleinen Land sowas zu entwickeln, auch so ein Land, das dann auch noch eine ganz andere Hockey-Affinität hat, also über das ganze Land verteilt, als in Deutschland. Deshalb ist der Vergleich mit Deutschland, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber
Eishockey meinst du, ne?
Ja, genau, also Hockeysport, Affinität. Also ich weiß, in Deutschland spielt Feldhockey auch eine Rolle, aber das ist dann tatsächlich so eine Nischensportart und auch so regional auch nochmal gestreut. Es ist in der Slowakei anders. Also in der Slowakei ist halt wie in Tschechien halt Eishockey Nationalsport und wenn man etwas spielen kann, was dem ähnelt, dann nimmt man das gerne wahr. Und ich glaube, da braucht Slowakei, hat ein bisschen länger gebraucht, aber die nehmen jetzt halt dasselbe Tempo auf, wie die Tschechien es auch gemacht haben.
Mhm. Möchtest du meine Tops ergänzen? Ansonsten würde ich zu meinen Flops übergehen.
Nein, ich bin grenzenlos glücklich mit deinen Tops. Ich würde tatsächlich, also wenn ich noch ganz kurz etwas hinzufügen könnte, wären es für mich die Japanerinnen. Also die haben eine extrem gute WM gespielt. Auch, dass sie in ihrer Gruppe so gut, wie es heißt, reüssiert haben. Also die haben es ja dann geschafft, sogar die Gruppe zu gewinnen. Glaube ich, ein 5-5 gegen Estland, haben auch die Däninnen geschlagen. Die Dänen waren ja dann am Ende auf dem 8. Platz. Also das Japan war ja immer so die Nummer 2 in Asien, hinter Singapur. Und das 4-1 gegen Deutschland war natürlich auch nochmal ein Highlight für die. Also das war, eigentlich waren das meine persönlichen Überflieger.
Okay, ja. Flops hätte ich auf, ist nicht nach Reihenfolge, aber als erstes auf der Liste hätte ich Norwegen, Platz 11, und also da wundert mich auch, gut, jetzt kann man sagen, ist ja nur ein Platz hinter Deutschland und da habt ihr ja auch nicht gesagt, dass die ein Flop sind. Ja, aber ist aus meiner Sicht schon nochmal was anderes. Also so vom Potenzial her, rein vom Potenzial her, hätte ich Norwegen jetzt erstmal höher eingeschätzt als Deutschland. Und vor allem haben die mit Rikke Hansen ja auch eine richtig, richtig krasse Ausnahmespielerin dabei. Also sie hat, glaube ich, irgendwie 14 Scorerpunkte gemacht oder sowas und spielt in der SSL. Und da auch ziemlich regelmäßig bei Pixbo. Von daher, so eine Spielerin hat Deutschland einfach nicht. So, deshalb, da ist schon noch mal ein bisschen mehr Star-Power am Start, würde ich jetzt auch einfach mal behaupten. Ja, also wundert mich, dass sie da am Ende so wenig draus machen konnten. Ich habe aber die Norwegen-Spieler auch nicht verfolgt, muss ich sagen. Keine Ahnung,
was. Vor allem der Ablauf war tragisch, ne? Also sie haben ja das Spiel gegen Lettland, glaube ich, in der Gruppe gewonnen und dann sieht so aus, dass man auf Kurs ist, mal wieder so ein Viertelfinale rauszuholen oder vielleicht sogar mehr. Und dann werden sie im Grunde einmal durchgereicht bis auf den 11.
Ja, genau, ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, also Norwegen war im Damenflauber ja mal richtig gut, ne? Also gab es ja dieses mehr oder weniger Meme fast schon, durch den 3. Platz, die Tschechien gemacht haben die Tschechien jetzt ja erst aufgeschlossen im Medaillenspiegel zu Norwegen. Also Tschechien hat ja, glaube ich, bisher tatsächlich noch nie eine Medaille geholt oder einmal eine Bronzemedaille oder so. Und Norwegen hatte halt genauso viel Medaillen. Und ja, also jetzt von mal Medaillen geholt zu 11. finde ich schon, naja. Zweiter Flop ist Singapur. Und damit meine ich jetzt nicht das Team, sondern die Location. Ich fand es jetzt nicht so dramatisch, ich war nicht vor Ort, aber ja, wurde von vielen, vielen, vielen Spielerinnen, die vor Ort gewesen sind und auch vom Staff von vielen Teams bestätigt. Also es waren halt super wenig Zuschauer da. Niemand wusste, warum. Die IFF hat sich danach hingestellt und gesagt, ja, wir müssen mal mit dem Ausrichter reden. Also was da los war, da müssen wir auf jeden Fall mal analysieren, warum das nicht geklappt hat. Wo dann so ein bisschen Gegenrede kam, so nach dem Motto, naja, hätte man ja auch vorher machen können und mal mit dem Ausrichter quatschen, wie man überhaupt die Hallen vollbekommt, statt sich danach hinzustellen und sagen, das ist alles nicht gut. Ja, also keine Ahnung. Und jetzt, also ich finde, es fällt immer leicht zu sagen, naja gut, die Location, also das Ausrichterland ist halt auch völliger Quatsch. Aber was ich ganz spannend fand, ist, dass eine Spielerin von Norwegen oder Schweden, ich bin mir nicht ganz sicher, war tatsächlich schon bei der letzten WM in Singapur dabei und hat gesagt, da waren die Hallen halt super voll und es war eine richtig, richtig coole Atmosphäre. War natürlich immer noch eine exotische Location und ein bisschen mehr Aufwand, als man sich das gewünscht hätte. Aber da hatte man auf jeden Fall das Gefühl, dass es in der Nation ein bisschen was ausgelöst hat, so. Und diesmal war wohl einfach richtig tote Hose. Also scheint das Potenzial da ja vorhanden zu sein. Keine Ahnung, warum das dieses Mal nicht geklappt hat. Und als dritten und letzten Flop auf meiner Liste habe ich den allgemeinen Schweizer Trend nochmal aufgeschrieben. Jetzt auch hier wieder nicht, bezieht sich nicht aufs Schweizer Team an sich, weil ähnlich wie man mal ein Playoff-Spiel verlieren kann, finde ich, kann man auch mal ein Halbfinale und dann eben das Spiel um Platz 3 verlieren. Kann mal vorkommen, vor allem, weil sie in beiden Spielen, also sowohl gegen Schweden als auch gegen Tschechien, ziemlich konkurrenzfähig waren und auf jeden Fall die Bronzemedaille auch hätten holen können. Aber Fakt ist einfach, dass sie jetzt nacheinander vierte Plätze ohne Ende holen. Und also spätestens jetzt kann man, denke ich, sagen, Tschechien hat die eindeutig überholt. Und ja, da habe ich auch nicht den Eindruck, dass die Schweizer oder die Schweizerinnen den Trend in Kürze umkehren können, sondern ich bin gespannt, ob Tschechien die vielleicht sogar noch weiter abhängt.
Ja, ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, auch die Nachwuchsarbeit und die Ergebnisse in den U19-Kategorien und mittlerweile auch in den U21-Kategorien beider Geschlechter, die deuten jetzt darauf hin, dass Schweiz so ein bisschen aus dem Tritt kommt. Aber ja, mal schauen, ob sie das vielleicht wieder aufholen können.
Jo. Und damit würde ich sagen, machen wir einen Haken an die Damen-WM 2023 und gehen über, wie sich das für Silvester gehört, zu unseren guten Vorsätzen beziehungsweise zu unseren Wünschen für das Jahr 2024.
Ja, genau. Wir haben es uns bequem und wonnig gemacht und haben uns überlegt, was würden wir uns denn so ein bisschen im Nachhall der Weihnachtszeit unter unseren Tannenbaum vom Floorball-Göttchen wünschen. Und wir haben 5 Punkte formuliert. Und in denen können wir uns ein bisschen abwechseln. Was sind so unsere Top 5 der Sachen, die wir uns für 24 wünschen würden? Ob vom Verband, ob von euch, ob von uns selbst. Das bleibt abzuwarten. Tilman, fang mal an.
Mache ich gerne, Jan. Vielen Dank. Einige von diesen Punkten werden dem ein oder anderen geneigten Hörer oder der ein oder anderen geneigten Hörerin möglicherweise schon bekannt vorkommen. Wir haben da in den letzten Wochen teilweise schon drüber gesprochen, teilweise sind wir auch drauf rumgeritten, aber wir dachten, wir machen das jetzt noch einmal dingfest, verpacken das noch einmal kompakt und wer es dann nachhören möchte, wie man in Floorball Deutschland alles besser machen kann, der kann sich dann hier die 10 Minuten oder was es wird Segment von dieser Podcast-Folge reinziehen. Und zwar geht's los, anhängend an das Thema von letzter Woche. Wir wünschen uns eine neue Ligastruktur der ersten Bundesliga Herren. Ich muss ein bisschen ausholen. Beim letzten Mal haben wir ja schon angesprochen, oder ich war es vor allem, der quasi eine Rant losgelassen hat, Jan, und du hast mir zugestimmt, dass das Ligasystem der ersten Floorball-Bundesliga Herren in Deutschland keinen Sinn macht und einfach zu groß und zu aufgeblasen ist. Und ich dachte tatsächlich, dass es ein kontroverses Thema werden könnte, wo mir auch die ein oder andere Person auf Instagram oder per privater Nachricht oder was auch immer mal ein bisschen widersprechen wird. Und es ist nicht passiert. Also wir haben ausschließlich Leute beigepflichtet und gesagt, sie sehen das vielleicht nicht exakt genauso, aber auf jeden Fall ähnlich, dass die erste Bundesliga auf jeden Fall entschlackt werden müsste und dass sie zu groß ist, Fahrtwege sind zu lang, Spieler müssen viel zu viel Zeit investieren. Das war, finde ich, noch ein cooler Punkt, den ich, glaube ich, gar nicht selber angesprochen hatte. Ne? Also diese Problematik, nicht nur fährt man durch die Gegend und verballert Spritkosten ohne Ende, sondern viele Spieler sind halt einfach irgendwie in Bussen oder in Zügen oder in Autos unterwegs, irgendwie 8 Stunden lang, um von A nach B zu fahren. Und das ist halt einfach Zeit, die weg ist. Ne? Also stattdessen könnte man genauso gut vielleicht mal die ein oder andere Trainingssession mehr machen, wenn uns allen wichtig ist, dass unsere Leistungsträger in den Ligen viel trainieren. So wäre halt eine Möglichkeit, denen zusätzlich Platz zu schaffen. Naja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Das scheint eine große Zustimmung zu geben. Und weil es diese Zustimmung gab, haben wir den Gedanken mal ein bisschen weitergesponnen und ich habe mir eine neue Ligastruktur überlegt, die man einfach jetzt relativ problemlos, glaube ich, vielleicht sogar zum Saisonwechsel einführen könnte. Ich bin nicht so tief in den DFB drin, also in den Durchführungsbestimmungen, nicht im Deutschen Fußballbund, dass ich mit Sicherheit sagen kann, das geht oder es geht nicht. Aber meine Idee ist, es steigt niemand ab. Zwei Teams, die in die Meisterschaft um die zweite Floorball-Bundesliga-Herren kommen, die steigen einfach beide auf. Dann hat man 14 Teams in der Bundesliga. Dann gibt es zwei Staffeln. Es gibt eine Staffel Nord und es gibt eine Staffel Süd. Jedes Team spielt gegen jedes Team aus der eigenen Staffel zweimal. Dann ist man bei 12 Spielen und gegen jedes Team aus der anderen Staffel einmal. Dann ist man bei 19. Die Fahrtwege sind alle deutlich kürzer. Und ich glaube, es macht unterm Strich einfach für alle Seiten mehr Sinn. Sind wahrscheinlich gar nicht so viele Wochenenden weniger als vorher, aber man kann auf jeden Fall eine ganze Menge Doppelspieltage rausstreichen, wenn sie nicht sein müssen. Von den Conference-übergreifenden Spielen sind da natürlich drei auswärts, dreimal heim. Da kann man eben mal Pech haben, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, aus Hamburg nach Kaufering muss, statt dass Kaufering zu Hamburg kommt. Aber das wird sich dann eben in der Saison danach alles wieder ausgleichen. Ne? Dann guckt man eben so ein bisschen, wie viel mussten die Teams eigentlich fahren in der letzten Saison und dann verteilt man die Heim- und die Auswärtsspiele eben entsprechend ein bisschen anders. Das lässt sich ja alles machen. Ganz fair ist es unterm Strich wahrscheinlich nie, aber muss es aus meiner Sicht auch nicht sein, wenn es einfach für alle Teams unterm Strich ein Gewinn ist. In der zweiten Floorball-Bundesliga, das passt übrigens ganz gut dazu, gibt es ja auch diese Bestrebung, aus den dreigeteilten zweiten Liga eine zweigeteilte zweite Liga zu machen mit jeweils 10 Teams. Das kann man gerne so machen. Dafür müsste man Stand jetzt 3 Teams aus der zweiten Bundesliga rausschmeißen. Und theoretisch müsste man sogar noch mehr Teams rausschmeißen, wenn man auch Aufsteiger zulassen will. Das könnte alles ein bisschen schwierig werden. Ich weiß auch gar nicht, wie das überhaupt mit Aufsteigern geplant ist in dieser Saison. Also ob man die Saison einfach gar nicht aufsteigen kann. Ich war ja früher bei den Baltic Storms, habe zu denen noch relativ viel Kontakt und die wollen unbedingt aufsteigen und haben mir auch schon gesagt, ja, sie wissen gar nicht, ob sie überhaupt dürfen oder können. Deshalb würde ich auch da sagen, wir bleiben einfach dabei, machen 2 Ligen mit 10 Teams. 2 Teams gehen nach oben raus. Dadurch müssen nicht mehr 3 Teams aus der Liga rausgeschmissen werden, sondern nur noch 1 Team. Das ist, denke ich, ein bisschen einfacher und vielleicht lässt sich das dann auch einfacher vereinbaren mit potenziellen Aufsteigern.
So, und ich soll mich jetzt dazu äußern.
Ja, du kannst mir sagen, dass das eine super Idee ist.
Ich finde, es eine super Idee. Also ich bin sehr gut, ich bin tatsächlich dabei. ob es jetzt 2x7 oder 2x8 Mannschaften sind, ist mir eigentlich Schnuppe, aber so eine zweigleisige erste Bundesliga. 2x8
ist zu viel. Also ich hab drüber nachgedacht, dann bist du halt auch wieder bei super vielen Teams.
Ja,
super
dann können sie ja.
Dann bist du bei 4, dann bist du bei 20 Saisonspielen, ja, wenn du es so machst, wie ich vorgeschlagen habe. Und das sind nur 2 weniger als bisher. Also dann sind die Fahrtwege ein bisschen kürzer, aber es wird unterm Strich nicht viel weniger zeitfüllend. Deshalb würde ich da dagegen argumentieren.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Dann könnte es ja 2x7 oder 2x6 oder was auch immer sich dann irgendwie in diesem Aufstiegsmodus irgendwie ergibt. Ob es dann am Anfang auch eine eingleisige Zehnerliga sein muss, ich glaube, das wäre dann so der kleinste Schmerz, weil ich glaube, so eine Zweistaffeligkeit wird viele so ein bisschen überfordern. Aber ich bin dabei und ich würde sogar noch ein bisschen resoluter darunter sein. Und zwar, ich würde die zweite Bundesliga auflösen. Ich wäre für den Aufbau von wirklich starken Regionalligen, die im Augenblick fehlen, weil die gibt's irgendwo im Osten, die gibt's dann bedingt in den anderen Regionen. Was ich jetzt mitbekomme beim FVBB ist, da gibt's jetzt 2 gute Mannschaften in der Regionalliga dort, der Rest hinkt ihm weit, weit, weit hinterher. Wenn dann die eine von den beiden sagt, okay, ich will jetzt irgendwo in der zweiten Bundesliga herumgammeln, dann gibt es im Grunde einen, der alles hoch gewinnt und der Wettbewerb ist dahin. Also ich glaube, es würde dem Naturell, der Leistungsverteilung in Deutschland viel besser tun, wenn man starke Regionalligen aufbaut und darunter meinetwegen dann halt nochmal, wie auch immer man es nennen will, irgendwelche Verbandsligen, aber dann dort halt dann eine regionale Hierarchie schafft und nicht denkt, dass man unbedingt eine zweite Bundesliga braucht, weil von den Bundesligamannschaften oder von den Zweitligisten, die da durch die Gegend fahren, ich will jetzt wirklich niemandem zu nahe treten, aber wenn man sich dann anschaut, was das für Mannschaften sind und welchem körperlichen, technischen, taktischen Zustand die Teams sind, dann hat das mit irgendeinem bundesweiten Wettbewerb und bundesweiten Leistungsanspruch nicht viel zu tun. Das ist so meine Meinung dazu.
Sehe ich ein bisschen genauso wie du. Der Vorschlag ist also ein bisschen radikaler. Mir ging es jetzt vor allem darum, einen Vorschlag zu machen, den man vielleicht sogar, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in den Regularien ist oder so, aber zum Sommer super kurzfristig umsetzen könnte, ohne dass es, glaube ich, für den einen oder anderen das Ganze wahnsinnig verschlimmert. Weil dann muss es eben keine Zwangsabsteiger geben oder sowas, sondern ich glaube, damit wären tatsächlich mehr oder weniger alle happy. Und man könnte es einigermaßen kurzfristig umsetzen. Ich bin aber bei dir, man könnte das Ganze auch deutlich radikaler machen. So einen Vorschlag habe ich mir auch überlegt und ihn ein bisschen ausgestaltet. Ich bin aber noch nicht fertig. Also zwei Stichworte, die ich dazu sagen möchte, wäre Abschaffung Pokalwettbewerb und Swiss System. Allerdings würde ich sagen, das verschieben wir mal nach hinten und wenn ich es irgendwann fertig ausgestaltet habe, dann kommen wir vielleicht nochmal mit meinem Luftschloss drauf zurück.
Ich bin gespannt. Dann nehme ich den zweiten Punkt auf. Und zwar, der zweite Wunsch, den wir haben, ist, wir wollen, dass es keine Unentschieden mehr gibt. Tillmann hat es beschrieben, ich hatte eine Nahtoderfahrung beim Spiel Berlin gegen Schriesheim. Ein sehr kurzweiliges Vergnügen, das mit 4-4 ausging. Dann gab es Verlängerung. Die Leute auf der Tribüne hatten gefragt, was ist jetzt los? Und ich sage, ja, jetzt gibt's Verlängerung. Ah, okay. Und dann gibt's Penalties. Und sagen, nee, dann gibt's keine Penalties. Also wieso gibt's keine Penalties, wenn es Verlängerung gibt? Ja, ist schwer zu erklären. Also es wirkte nicht nur unlogisch, sondern als das Spiel dann tatsächlich mit 4-4 auch ausging, weil es gab kein Tor in der Verlängerung, herrschte einfach so ein Nichts, ja, so ein emotionales Nichts in dieser Halle und alle gingen bei absoluter Stille, wurde die Halle verlassen und jeder dachte sich, was war das jetzt für ein Nachmittag? Und deshalb wäre mein Vorschlag, 3-3 Verlängerung, 3 Mann gegen 3 Mann, 3 Frau gegen 3 Frau plus Torhüter, damit so richtig wild dahin geht. Und sollte es tatsächlich passieren, dass nach 10 Minuten die Spiele noch nicht entschieden sind, dann Sudden Death Penalties. Punkt aus Ende.
Finde ich super.
Oder?
Habe ich nicht zu ergänzen. Finde ich top. Wunderbar. Würde ich einfach eiskalt mal so machen. 3-3 auf Großfeld stelle ich mir ultra lustig vor. Aber ja, also was du angesprochen hast, finde ich immer stark. So diese Stimmung in so einer Halle nach einem Unentschieden, das ist immer, also ich kenne auch wenig, womit man das vergleichen lässt. Also es ist so eine völlige emotionale Leere bei allen Teams. Außer es ist jetzt irgendwie so, dass irgendein Underdog gegen Weißenfels auswärts einen Punkt holt oder so. Weißt du, dann freuen die sich halt ein bisschen und Weißenfels ist betröppelt. Aber so dieses klassische eigentlich Teams auf Augenhöhe und am Ende ist so, ja. Und alle fragen sich, warum sie dafür jetzt ihre Zeit investiert haben. Also Spieler und Zuschauer.
Ist eingereicht, Verband, bitte umsetzen. Dankeschön.
Der nächste Punkt, Punkt Nummer 3, wäre, ich würde mir wünschen, dass wieder ein bisschen mehr der Fokus Richtung Graswurzelarbeit gelenkt wird und auch mehr über Graswurzelarbeit gesprochen wird. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren immer mehr die Konversation dahin ging, wir reden über Bundesliga. Wir sind ja auch nicht ganz unschuldig dran, ne? Also wir reden ja auch extrem viel über Bundesliga. Oder über die Bundesligen. Von daher ist es jetzt ein bisschen merkwürdig, dass ich diesen Wunsch äußere. Aber es geht sehr viel um Bundesliga, um Nationalteams, um irgendwie an Top-4-Nationen aufschließen. Wir haben auf einmal irgendwie super viele Vollzeit-, Teilzeit-Mitarbeiter, was auch immer im Verband. Viele von denen sind auch eher den Nationalteams zugeordnet. Und ich habe den Eindruck, dass es uns als Verband und der Floorball-Szene in Deutschland gut tun würde, wenn wir uns wieder ein bisschen mehr um Basisarbeit kümmern würden. Und ich könnte mir vorstellen, dass sehr, sehr viel sehr gute Basisarbeit gemacht wird, dass auch einfach mehr darüber gesprochen wird. Also, dass wir wieder ein bisschen mehr darüber reden, wie schaffen wir es eigentlich, Kinder zum Floorball zu holen? Wie schaffen wir es eigentlich, dass Kinder am Floorball Spaß haben? Wie schaffen wir es eigentlich, dass die ganzen Teenager im Alter von 13 bis 15 Jahren beim Floorball bleiben und nicht irgendwie aufhören? Weil irgendwie das Team ist doof oder die Mädels hören auf, weil es nur eine Jungsmannschaft bei ihnen gibt oder sowas. Ich glaube, sowas wäre super, super wichtig und wird uns super viel bringen. Weil die Breite einfach aus meiner Sicht immer noch in ganz, ganz vielen Bereichen das Problem ist. Und wenn wir viel mehr Breite hätten, also wenn wir statt 10.000 lizenzierten Spielerinnen in Deutschland 50.000 hätten, dann kann ich dir versprechen, dass eine Menge Probleme, die wir hätten, einfach gar nicht da wären. Und ich weiß, dass wir nicht kurzfristig auf die 50.000 kommen würden, aber ich glaube, es wäre ganz nett, wenn wir uns vielleicht auch wieder Ziele setzen in der Hinsicht. und über die Ziele sprechen.
Ich hab auch da wenig hinzuzufügen und unglaublich viel hinzuzufügen gleichzeitig, weil ich glaube, das ist einer dieser Punkte oder einer dieser Wünsche, die wir hier aufgelistet haben, in die man eigentlich sehr detailliert eintauchen müsste und sich die Frage stellt, okay, welche Instrumente bedingt das jetzt und was davon wird umgesetzt und wie. Und deshalb bin ich auf jeden Fall dabei. Ich glaube, es ist etwas, das fühlt sich vernachlässigt, auch wenn es das nicht sein mag. Also das meinen wir jetzt auch gar nicht böse, weil mit Sicherheit sitzen da Leute dran, die sich den Kopf zermürben und wir schießen jetzt einmal quer. Aber wir sind uns einfach auch dessen bewusst, dass da wirklich sehr viel Arbeit drin steckt. Dann spiele ich weiter zum vierten Wunsch. Und zwar ist der vierte Wunsch eine bessere Statistik. Und das haben wir ja schon mehrmals angespielt. Da ging es um Saisonmanager, da ging es um Goalie-Statistiken. Und ein Punkt ist mir übrigens so ein bisschen hängen geblieben, warum wir das eigentlich noch nie angesprochen hatten. Und zwar Powerplay-Statistiken. Weil eigentlich gibt es ja im Saisonmanager in der Datenbank, also im Datensatz, der im Saisonmanager hockt, da gibt es ja im Grunde alle Informationen, die man braucht, um eben beispielsweise Powerplay-Stärke oder dann eben Erfolg in Unterzahl auszulesen und beispielsweise festzustellen, dass eine Mannschaft, die besonders erfolgreich ist, vielleicht gerade deshalb erfolgreich ist, weil sie sehr viele Überzahl Tore schafft oder im Gegenteil in Unterzahlsituationen überzeugt. Jedenfalls bessere Statistik, schönere Zahlen, die dabei helfen, vielleicht etwas andere Geschichten zu erzählen. Das wäre schön. Das wäre schön. Bisschen mehr Zahlen. Das wäre toll.
Ja, ich hatte dir ja schon gesagt, also ist für mich tatsächlich auch ein anderes Thema als Goalie-Statistik, ne? Weil Goalie-Statistik muss halt zusätzlich investiert werden. Da muss irgendjemand sitzen und Schüsse zählen und so. Das ist halt komplexer als die Powerplay-Statistik, weil die könnte man einfach jetzt machen. Mal kurz als Beispiel, wir haben letzte Saison mit Schenefeld in den Playdowns gegen Bonn und Dresden spielen dürfen. Nicht so erfolgreich, aber wir haben spielen dürfen. Und da habe ich tatsächlich in Vorbereitung auf die Serien habe ich mich durch den Saisonmanager geklickt und einmal ausgerechnet, wie die Boxplay- und Powerplay-Statistiken von den beiden Teams sind, um mal zu wissen, was bringen die da eigentlich auf die Platte und was nicht. Und das soll jetzt nicht irgendwie groß Selbstlob sein oder so, das ist ja nicht wahnsinnig kompliziert. Man muss halt nur Zahlen zusammenzählen. Aber theoretisch sollte der Saisonmanager das ja auch von selbst machen können. Und was ich dazu ergänzend noch sagen möchte, Penalty-Tore ist für mich das gleiche Thema. Also mittlerweile werden geschossene Penalty-Tore finden sich ja im Saisonmanager wieder. Verschossene Penalties allerdings nicht. Das würde ich auch sehr, sehr cool finden. Also ich weiß, da ist die Problematik, dass die nicht auf dem Spielberichtsbogen eingetragen werden. Ich weiß aber nicht, warum. Deshalb lasst uns doch einfach anfangen, verschossene Penalties auch im Spielberichtsbogen zu erfassen. Dann können die auch in den Saisonmanager und dann sieht man nicht nur, ob Spieler XYZ 5 Penalties verwandelt hat, sondern auch, ob er vielleicht 10 schon verschossen hat in der Saison.
Habe ich jetzt den fünften Wunsch auf der Liste oder du?
Du.
Ich. Gut, dann der fünfte Wunsch ist, wir würden gerne die Bundesliga als Plattform einfach auf eine ganz andere Ebene hieven. Und auch wenn das jetzt auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen diesem dritten Punkt der Graswurzelarbeit widersprechen mag, so tut es das nicht. Und zwar erkläre ich auch gleich warum. Weil eigentlich sollten hier unserer Meinung nach die Vereine eine größere Verantwortung übernehmen, weil es ist ja in den meisten anderen Ligen oder Wettbewerben oder anderen Sportarten so, dass eben die Bundesligen in der Organisation auch sehr, sehr stark von den Vereinen betrieben werden, beispielsweise durch Liga-Organisationen, die dann von den Repräsentanten der jeweiligen Vereine betrieben werden, also dieses Stichwort Bundesrat, war das ein Bundesrat? Bundesligarat, genau, den der erstmal gegeben hat, der fünfmal ins Leben gerufen wurde und dann wieder aufgelöst. Ich glaube, es gibt ihn jetzt, aber ich habe jetzt nicht davon gehört, dass da viel passieren würde. Also, dass diese Bundesliga als eigentlich dieses Kernprodukt, das man so regelmäßig tatsächlich bespielen kann, um eben diese Geschichte von Floorball jedes Wochenende erzählen zu können, dass das eigentlich viel spannender, viel schöner, viel besser aufbereitet, mit viel mehr Inhalten unsere Sportart streut. Und einen konkreten Inhalt, den würde ich gerne hervorheben. Und zwar hatte ich Tillmann davor erzählt, ich hatte einen Artikel gelesen in der Sports Illustrated. Und da ging es tatsächlich um eine fiktive virtuelle, eine indische Cricket-Liga. Also da haben russische Mafiosis angezettelt, dass auf dem Land irgendwo in Indien, 500 Kilometer weg von Bombay, auf irgendeinem Kuhacker, eine erfundene Liga gespielt wird, wo die Spiele gezinkt sind und damit die Leute, die dann auf alles wetten, was sich bewegt, dort auch noch ihr Geld verlieren können. Und das hat wunderbar funktioniert und das ist deshalb gut funktioniert, weil diese Liga perfekt übertragen und vermarktet wurde, auch mit Livestream und allem dazwischen. Und ich musste daran denken, wie kann es sein, dass auf einem Kuhacker 500 Kilometer von Bombay der Livestream funktioniert und wir es trotzdem nicht schaffen, bei der Hälfte der Bundesligaspiele einen schönen, ordentlichen, gut geführten Livestream zu organisieren, wo die Kamera auch in die richtige Richtung schwenkt und nicht regelmäßig den Ball hinter sich vergisst. Und das wäre so mein Wunsch, dass wir es vielleicht schaffen, nächstes Jahr die Bundesliga in Bild und Ton und allem, was sie ausmacht, auf ein anderes Niveau zu heben. Wir alle gemeinsam, von Verein zu Verein, von Verband zu Verband und das alles ordentliche Schritte nach vorne macht.
Und den Folgenabschluss und den Jahresabschluss macht wieder Jan mit seiner kleinen, aber feinen Trivia-Ecke. Wir liegen euch jetzt schon relativ lange in den Ohren, deshalb haben wir sie diesmal relativ kurz gehalten. Aber eine wichtige Sache müssten wir doch noch besprechen. Jan, take it away.
Ja, genau. Wir haben noch einige Trivia-Punkte gehabt, aber die behalten wir einfach für unsere Januar-Folge. Umso bunter und abwechslungsreicher wird sie sein. Aber eine Sache sind wir euch auf jeden Fall schuldig. Und zwar waren wir so unglaublich erfolgreich und mehrmals gelobt für unsere Arbeit, dem Dresdner Eagles-Maskottchen einen Namen zu finden. Enrique Iglesias wird sich dafür immer freuen. Jedenfalls sind wir jetzt den Hamburger auch was schuldig. Und zwar der Piranha, den sie in ihrem Logo haben. Der soll natürlich jetzt auch einen Namen kriegen. Wir haben euch zweimal gefragt, welche Namen ihr bevorzugen würdet und welche Ideen ihr hattet. Und ich habe mal wieder so eine Liste gebaut. Tillmann, du wirst dann natürlich jegliche Freiheiten haben, mit mir gemeinsam den Sieger auszusuchen. Ich lese erstmal so die, die es in die Vorrunde geschafft haben. Ja? Also was ich ganz lustig fand, war Schnappi. War ganz lustig. Hanna, aber mit H am Anfang und H am Ende. Piranhi, auch mit zwei Hs in der Mitte. Pira, Haihappen, Potte oder Lele als Dank an Legenden. Peer, Nemo, Splash mit zwei Hs am Ende, zwei großen Hs. Hubertus Hansen, Klaus und Pitti. Ich muss ganz ehrlich sagen, haben wir mal über dieses problematische Zusammengefüge dieser zwei großen Hs mal gesprochen, dass es offensichtlich in Hamburg nicht als Problem angesehen wird, wenn man diese zwei großen Hs halt immer auf dem Schild hat, auf dem Autoschild, aber außerhalb, insbesondere in Ostdeutschland, das halt eine leicht problematische Alliteration ist.
Nee, da haben wir nicht drüber gesprochen. Nee. Und ich habe bis eben auch nie drüber nachgedacht.
Tatsächlich ja. Nicht. Also wir waren in Berlin, ich sag's mal vorsichtig, schockiert, als die Piranhas damals ihren neuen Namen mit zwei großen Hs in der Mitte veröffentlicht haben. Jedenfalls gibt's in gewissen Kreisen.
Finde ich aber schon ein bisschen weit hergeholt, muss ich sagen.
Es ist wirklich interessant, dass es in gewissen Regionen Deutschlands als weit hergeholt und in anderen Regionen als selbstverständlich problematisch angesehen wird. Aber wir haben es verstanden. Uns wurde es erklärt, dass das jetzt in gewissen Bereichen, also insbesondere in Hamburg, eben so üblich ist und dass man das sehr, sehr schnell und unproblematisch mit Hamburg assoziiert. Insofern bitte, okay, soll so bleiben. Wir wollen das jetzt in keine rechtsradikale Ecke rücken. Das kann jeder nachgoogeln. Aber ich nenne auf jeden Fall meinen Favoriten. Also mein Favorit aus den Begrifflichkeiten, die wir bis jetzt aufgelistet haben, ist Glubschi.
Weil ich meine, dieser, warte, jetzt muss ich den, ich muss
genau,
das Logo googeln.
Genau, das ist ja wichtig. Gucken, also man muss
diesen muss direkt Fisch vor sich haben.
Es gibt einen,
also ich muss gucken, ob das.
Ja, okay. Wie gesagt, also ich habe so eine innere, wie gesagt, verzerrte Abneigung gegen allem, wo dieses doppelte H nochmal hervorgehoben wird. Ich glaube, wir haben es schon im Namen, wir haben es verstanden.
Du, wenn du richtig Bock hast, kannst du auch Glubschi mit HH schreiben.
Stimmt. Na, vielleicht wird es jemand, wird sich dessen jemand annehmen. Ich weiß nicht, wer da in charge ist. Ich glaube, Johan Nilsson könnte da auch erheblichen Einfluss drauf haben, wie dieser Begriff geschrieben wird. Jedenfalls ist das so mein persönlicher Favorit. Oder hast du in der Liste davor irgendetwas gehabt, was dich mehr bezirzt hat?
Nee, ich finde Klubschi tatsächlich okay. Ich habe auch beim letzten Mal meinen Willen bekommen mit Enrique Iglesias. Ich finde, diesmal hast du deinen Willen bekommen mit Klubschi. Ich möchte aber, dass wir das dann irgendwie so Richtung Sommer oder so auf ein T-Shirt drucken und das Johann schenken.
Natürlich. Das werden wir auf jeden Fall tun. Und also Klubschi it is. Und wir erwarten natürlich alle weiteren Anfragen für eure bislang namenlosen Maskottchen, weil, wie ihr wisst, es bringt natürlich Tod und Unglück, wenn euer Maskottchen keinen Namen hat. Und wenn wir für etwas gut sind, dann dafür, solchen hübschen, possierlichen Tierchen einen Namen zu finden. Insofern ist, glaube ich, auch Hamburg damit abgehakt. Wir sehen uns nach weiteren Viechern um. Und damit sind wir tatsächlich am Ende dieser Episode angekommen. Man könnte es auch sagen, am Ende dieses Jahres. Ja, eigentlich war es doch ja irgendwie ganz erträglich. Umso mehr mit so einem eigenen Podcast, oder?
Umso erträglicher mit eigenem Podcast, ja, das stimmt. Okay. Dann machen wir hier Schluss an der Stelle, denke ich. Ist ja auch Silvester, ihr habt ja bestimmt Sachen vor. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch und falls ihr das Ganze hier erst im Jahre 2024 hört, dann hoffen wir, dass ihr gut reingekommen sind und wünschen euch einen guten Start ins Jahr. Macht's gut, bis dann.
Frohes Neues.